Liebe Geschwister, die Nachmittagsstunde ist immer die schwerste Stunde zum Zuhören, zum Predigen. Wenn ich einschlafe, dann merkt ihr das ja gleich. Und wenn ihr nickt, muss es noch nicht heißen, dass ihr wach seid. Ich kenne zwei Schwestern, die haben in der Bibelstunde, du kannst predigen, wie du willst. Die haben dann genickt immer schön, aber sie schliefen eigentlich. Ja, das war eine besondere Gabe gewesen, die ich nicht unbedingt schätze, als Gabe, wenigstens nicht die biblische Gabe. Ja? Und beim Amen sind sie wieder aufgewacht und haben dann gefragt, welches Lied ist es jetzt? Und dann waren sie wieder ganz wach und da. Ja. Wenn ich also so langweilig dann predige, dann macht irgendein Zeichen, sagt Viktor, hör auf, es reicht uns und so. Und heuchelt dann nicht. Ja, wunderbar, ja. Ich möchte denselben Text lesen, wie ich das schon vormittags angekündigt habe. 1. Thessalonicher 5, von Vers 23 bis 24. Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und euren Geist ganz samt Seele und Leib müsst ihr bewahrt werden, unversehrt und unsträflich auf die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Getreu ist er, der euch ruft, er wird es auch tun. Und beim Nachdenken heute Nachmittag habe ich gedacht, auch der letzte Vers jetzt, der 24, ist so voller Trost. Und den brauchen wir eigentlich in besonderer Weise. Getreu ist er, der euch ruft, er wird es auch tun. Natürlich, es geschieht auch unsere Heiligung nicht ohne seinen Willen. Und nicht ohne uns soll es geschehen, aber ohne seine Gnade können wir hier gar nichts machen. Aber gerade hier setzt der Feind an. Wir sprachen in der Vormittagsstunde, dass es einen Satan gibt, den Bösen, absolut Bösen, der voller Hass ist gegen Christus und gegen die Gläubigen, weil er weiß, was Gott den Gläubigen zubereitet hat. Und er setzt an bei dir und sagt, ja, was bist du dann? Gott hat dich gar nicht lieb. Ich bin überzeugt, hier sitzt keiner, der das nicht irgendwie schon aus seinem Gewissen gehört hat. Aber ist das wirklich unser Gewissen? Gewissen, das deutsche Wort Gewissen hat ja das G vorne und das drückt in der deutschen Sprache immer etwas Passives aus. Etwas, was Wissen ist, ja. Und ich erfahre es, G, und das ist für mich das Gewissen. Die Bibel sagt, dass es Gewissen kann auch irren. Das Gewissen kann vom Teufel, aber auch von Gott und Gottes Wort geprägt werden. Und das Zweite, vom Gottes Wort geprägt werden, das ist das Entscheidende. Und wir werden immer wieder geprüft. Dann spricht die Bibel sogar in der Gemeinde von einem starken Gewissen, bei den Korinthern zum Beispiel, und von einem schwachen Gewissen. Einer sagt, isst Fleisch, der andere isst kein Fleisch und so weiter. Und das haben wir. Und da war mir wichtig, bei diesem Gewissen, der im Wissen ja drin sind, im Verstand drin seinen Sitz hat, dass die, die stärkeren Gewissen sind und sagen, das ist mir erlaubt, ist kein Problem für mich, auch Opferfleisch zu essen, das geopfert war den Göttern, ich kaufe es billig auf dem Markt, so war es damals, und ich mache mir überhaupt kein Gewissen darüber, was der Hintergrund ist. Und der andere, der Schwächere, sagt, nein, ich komme von diesem Hintergrund und das ist ein geopfertes Fleisch, ich esse nimmer. Dann soll ich das stärkeren Gewissen bin, nicht denen, den schwachen Gewissens belachen, sondern mich danach richten, weil ich das stärkere Gewissens bin. Und das passiert in unserer Gemeinde nicht unbedingt immer, sondern stärkeren Gewissen sagt so oder der schwächeren Gewissen sagt so, liebe Gemeinde, das wird gemacht und kein anderer. Allein das Wissen und das Gewissen, der Verstand. Aber heute möchte ich das am Nachmittag auf unsere Familie, auf euch junge Leute auslegen. Es ist nichts Neues, wenn ich sage, auch in Deutschland, auch in der ganzen Welt ist dieser Kampf ausgebrochen, dass die Familien zerstört werden, dass die Jugend zerstört wird. Man könnte lange diskutieren, was heißt Zerstörung, wo beginnt sie. Das ist jetzt nicht meine Vision, nicht das, was ich ausführen möchte. Aber wer Augen hat zu sehen, was heute geschieht, wie die Bibel spricht vom großen Abfall und wie wenige dann nach dem Wort Gottes überhaupt leben wollen, dann merken wir, eine Welle geht nach der anderen, um die Familie zu zerstören. Und in Deutschland passiert das immer wieder dadurch, dass man gewisse Gruppen gleichsetzen möchte mit der Familie, mit der Ehe. Man spricht von einer homosexuellen Ehe, man spricht von der lesbischen Ehe. Das ist auch nichts Neues, weil es im Alten Testament in Sodom und Gomorra sowas gab und so weiter. Man könnte darüber diskutieren, ob wir schon weiter sind als Sodom und Gomorra oder genauso oder nicht ganz so. Auf jeden Fall, das ist so. Und dahinter steht der Feind. Jeder Mediziner wird euch sagen, wenn man eine Zelle der Haut von einer Frau nimmt und vom Mann, dass in jeder Zelle, in jedem Häutchen, ist schon ein Zeichen, ob es eine Frau oder ein Mann ist. Da gibt es nicht ein S. Da gibt es nicht einen Transvestiten oder sonst. Und ich staune, das ist gar nicht mal 1% der deutschen Menschen, die andersartig sind, dass sie so eine Rolle bekommen. Und das wird hoch gewertet. Ihre Operationen, wenn einer sagt, ich kam nicht nur im Kindergarten, sondern jetzt in meinem hohen Alter als verheirateter Mann mit zwei Kindern, dass ich eine Frau bin, dann darf er diese Operation auf Kosten von uns Zahlern machen. Die Frau darf nichts sagen und er macht es so, dass er Frau wird. Jetzt muss sie überlegen, bleibt sie bei ihm oder ob sie ihn verlässt. Die Kinder werden überhaupt gar nicht gefragt, ne? Genauso werden die homosexuellen Paare hoch gewertet, obwohl die Statistik sehr deutlich sagt, man hat in Amerika, genauso wie in Deutschland, 5000 dieser Paare befragt. Und das Resultat ist das gleiche. Es wurden zwei Fragen gestellt. Die erste Frage war, wie lange dauert eure Beziehung? Alleine, dass man fragt, wie lange dauert sie, bedeutet, dass sie irgendwie sehr bald zu Ende geht. Sie hält nicht lange. Der Durchschnitt lag bei 18 Monaten. Das heißt, 1,5 Jahre. Dann geht sie auseinander. Die zweite Frage war, die gestellt ward, wie viele in diesen 18 Monaten Partner haben sie nebenbei? Was schätzt ihr? Drei, viel zu wenig. Nein, zu viel. Gott sei Dank zu viel. Es waren im Durchschnitt 12 pro Monat Wechsel eines. Und jetzt sind die Politiker so weit, weil sie auf deine Stimme und auf meine Stimme aus sind. Sie drehen ihr Fehler nach dem Wind, besonders vor den Wahlen. Und besonders, wenn eine Partei im Keller ist, in der Durchfrage oder Umfragewerten, dann versuchen sie alles zu benutzen, damit sie ja ein paar Prozent wieder aufgewertet werden. Habt ihr das gemerkt? Ich bin kein Politiker, aber ich merke das, wie das läuft. Und dann macht man Zugeständnisse dieser Partei und sagt, jawohl, und kaum jemand kann dagegen sich stellen. Ja. Leider auch Angela Merkel ist eingeknickt vor 1,5 Jahren. Ganz plötzlich, im Interview hat sie das gesagt, und da sind auch ihre Werte weggegangen, ja. Ich bin überzeugt, runtergegangen, im Keller gewesen, ja. Wie gesagt, da wird eine, neben der Ehe, das eigentlich Gottes Ordnung ist, Gott hat Mann und Frau geschaffen, füreinander geschaffen. Da muss man nichts anpassen. Ihr lieben junge Leute, da muss man nichts anpassen. Es ist schon alles angepasst, ja. Man muss nur den Richtigen und die Richtige finden, ne. Wie findet man denn das? Hä? Jungs, wie findet man das? Mädels, Mädchen werben ja anders als ihr Jungs. Und ich wage zu sagen, ihr lieben jungen Leute, ihr könnt nicht werben. Ihr könnt ja widersprechen jetzt. Aber ihr könnt eigentlich nicht um eine Mädchen werben. Manche Mädchen erwarten regelrecht und beten. Glaubt mir, ich wiederhole noch einmal, über 40 Jahre Seelsorge an jungen Ehepaaren, an jungen Leuten, das kannst du nicht wegwischen. Ich rede aus Erfahrung und ich muss sagen, so unbeholfen und ängstlich unsere Männer sind, so betend sind eigentlich unsere Mädchen. Und sie wollen eigentlich einen gläubigen Mann haben, grundsätzlich schon. Und das ist ja auch biblisch richtig. Im Alten Testament war es ausdrücklich verboten, einem Mann eine ausländische Frau zu heiraten. Warum? Weil nichts Gemeinsames zwischen ihnen ist, außer das Geschlechtliche. Aber man hat in der gläubigen Ehe genug Probleme miteinander. Glaub mir, hier sitzen Ehepaare, die werden das nickend bestätigen. Oder gibt es hier jemanden, der überhaupt keine Probleme hat, wo kein Wässerchen gelaufen ist zwischen euch? Ja, dann würde ich fragen, ob nicht dann deine Frau eine Trapke ist, sind die Deutsche hier, ein Lappen ist, wo der Mann nur so rumwischt, ohne Willen, ohne was. Nur Wanetschka, nur Tschuhe, du kutschst nur dabei. Und zum Beispiel so. Aber das ist, glaube ich, nicht die Ehe, wie Gott sie gewollt hat. Und dieses Werben, wo soll dieses Werben eigentlich vonstatten gehen, wenn nicht in einer christlichen Versammlung auch? Deshalb, ihr alten Hasen, müsst das ermöglichen. Ja, ermöglichen. Und ich bin so froh, diese Versammlungen, das Wochenende, sind nicht dazu, dass man auf die Brautschau geht. Obwohl das so eine schöne Nebensache ist, nicht wahr, junge Männer? Jawohl. Und vielleicht auch Mädchen auch. Ich rede sehr offen, auch wenn ich einecke, aber trotzdem, das ist so. Und man möchte einander kennenlernen, auf der richtigen Ebene kennenlernen. Ich rede als Vater von 4 Töchtern, die sind schon erwachsen, sind glücklich mit ihrem Partner, freue ich mich darüber, aber dieses Flattern und das habe ich miterlebt und habe auch mitgeflattert. Deshalb auch da dieses praktische Jawohl mit Beten und habe das alles miterlebt, wie sie Frauen geworden sind, als solches. Ja, ich möchte hier nicht ausführen, weil es kein Jugendkreis jetzt ist, sonst würde ich sagen, ihre Tage hatten oder so, aber da, wegen Eltern möchte ich das nicht sagen, obwohl ich es schon gesagt habe. Ja. Geh dann zur Mama. Nee, warum kann nicht der Papa sagen, wunderbar, es ist doch etwas Schönes, ne? Jetzt ladet ihr mich nicht mehr ein, aber wahrscheinlich. Ja, und dieses Gute, zuerst mal beobachtet man ja eigentlich einander. Aber bitte, ich möchte jetzt Mädchen und Jungen sagen, beobachtet Geist, Seele und Leib. Oft werde ich gefragt, ja, gibt es eine Liebe auf den ersten Blick? Jein. Warum? Ja und nein. Weil auf den ersten Blick und auf den zweiten und auf den dritten und auf den zehnten sieht man was? Den Körper. Die Seele vielleicht schon ein bisschen aus den Augen, sieht man auch vieles, ja. Nach dem Körper kann man auch sehen, wie das Mädchen, wie der Junge sich benimmt. Und meistens kommen sie und sagen sie, Bruder Viktor, ich hab, es flattert alles, das ist meine. Und dann kommt der Nächste und sagt, das ist auch meine. Ja. Und dann merkt man, dass es gar nicht so leicht ist, ja. Oft stelle ich die Frage den jungen Ehepaaren, ja, wann fügt Gott zusammen? Was Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Wann wird der Mensch zu einem Fleisch und fügt Gott zusammen? Wann fügt Gott zusammen? Es gibt nur eine Antwort, wann er zusammenfügt. Wenn ihr, Mann und Frau, Junge und Mädchen, einander Ja sagen vor Gottes Thron. Das ist der Moment, wo Gott Ja sagt. Sonst ist es unbiblisch und unbegründbar. Das heißt, Gott gibt euch die Freiheit, nur auf dem Gebiet aber der Grundlage ist die Heilige Schrift. Und ich sage jetzt einen Satz, der sehr unbequem ist und vielleicht auch gar nicht modern ist. Ich sage den Mädchen in besonderer Weise, weil ich sehe da in besonderer Weise viel Not, dass sie an einen Falschen geraten. Aus Einsamkeit oder aus irgendeinem anderen Grund lieber ein Sperling in der Hand als die Taube auf dem Dach. Irgendwas, und wenn die Mama dann dahinter ist, ja, nimm, du brauchst ja irgendwas, oder sie will sie aus dem Hause haben, noch schlimmer, dann passiert sowas, dass man unglücklich ist und dann hat man Seelsorge an den Müttern dieser Töchter, dass sie dann sich Gewissensbisse machen. Das Leben ist sehr hart und sehr kompliziert. Und zuerst mal sieht man nur den Körper. Nach dem Körper kann man sehr viel erraten. Ne? Wir Jungs haben dann mehr das Auto. Das kann man auch erraten. Wer fährt welches Auto, nicht wahr? Das spricht sehr viel, wer du bist. Mädchen, merkt euch das bitte, ja? Nicht jeder Junge, der dann mit dem Mercedes kommt, ist ein guter zukünftiger Ehemann. Das kann gerade das Gegenteil sein. In den Mädchen möchte ich nicht vergessen zu sagen, lieber gar keine Heirat, lieber gar keinen Mann als einen falschen. Und ihr Jungs, Ihr wisst manchmal nicht, was ihr an den Mädchen kaputt macht, wenn ihr nur das Sexuelle sucht. Habe ich mich klar ausgedrückt? Wie ihr eine Rose kaputt macht, zertrempelt und sagt, ich habe ja nur meine Lust gehabt. Was, seid ihr alle still? Und dann sind so viele unglückliche Ehen da. Ich habe gesprochen, wenn Gott den Menschen geschaffen hat nach Geist, Seele und Leib und er möchte das Glück haben in diesen Gebieten, dann gibt es auch drei verschiedene Arten der Ehe. Und ich habe das ausgeführt, dass es nur körperlich bezogene Ehen gibt, sehr, sehr, vielleicht sogar dominierend diese Ehen, wenn es überhaupt zur Ehe kommt und nicht vom Partnermann spricht oder Paar spricht und Paarberatung, man spricht ja heute gar nicht mehr von Eheberatung, man spricht von Paarberatung. Da wehre ich mich immer dagegen. Eheberater ist das Beste und Paarberater ja was? Paar, das kann ein Stück Kuh sein, Vieh sein und das ist auch ein Paar, ja, das einander bespringt. Das geht nicht, Leute, so. Der Mensch ist nicht ein Paar, sondern ein Ehepaar. Und Ehe ist ein kurzes Wort, sollte von langer Dauer sein. Hat drei Buchstaben. Vorne ein E, Ehemann, und hinten ein E, kann aber auch Esel sein und Eselin. Und ein H kann Himmel und Hölle bedeuten. Und das machst du dann. Du machst das. Ich möchte dir einfach den Mut machen, zu warten, Jungs und Mädchen, zu warten, auf den Richtigen zu warten. Ich möchte aus Erfahrung sagen, bevor du den Richtigen, die Richtige bekommst, versucht der Feind dir einen Falschen, eine Falsche vorzuschieben. Jede Ehe, wenn ihr jetzt verheiratet seid, hat mindestens eine Anfechtung dieser Art, dass sie untreu werden. Mindestens eine. Und viele nicken jetzt nicht. Warum? Weil sie vielleicht denken, sie werden dann verraten werden. Es ist so, aber und diese Anfechtung zu bestehen, manchmal muss man, wiederholt Gott das noch einmal, wenn ich die Lektion nicht gelernt habe. Das ist bei Abraham so gewesen, leider auch beim Isaak. Da gibt er seine Frau aus als Halbschwester oder Schwester, nicht wahr? Und wo er die Lektion nicht gelernt hat, muss er nochmal. Und er macht dasselbe Fehler wieder. Und Isaak, was hat er beim Papa abgeguckt? Dasselbe, machte dasselbe mit Rebekka. Ihr lieben Eltern, wir pflanzen etwas in unsere Kinder, wo wir manchmal unbewusst tun. Sie gucken viel mehr ab, als wir es uns je denken können. Ja. Wir sollen Vorbilder sein und manchmal sind wir alles andere als das. Und manchmal können die Kinder, unsere Kinder, sich nicht uns anvertrauen, weil wir entweder zu hart zu ihnen sind, wenigstens nicht vertrauenswürdig leben. Und sie gehen irgendwo hin und wollen lieber schnell das Haus verlassen, weil es zu hart ist oder sie geschlagen werden. Dann kommen Drogen ins Spiel. Wenn ich allein von Drogen sage, ja, das ist furchtbar heute geworden. Allein mal dadurch, dass so viele Drogen auf dem Markt sind, dass auch nicht junge Leute, die gläubig sind, damit getroffen sind. Und es gibt Drogen bei der ersten Einnahme. Die Crystal Meth zum Beispiel ist sofort süchtig. Der Mensch sofort süchtig. In Rumänien und Ungarn schieben sie dann ihre Kinder ab, auch gläubige Kinder ab. Da sind alle Krankenhäuser überlaufen von diesen jungen Leuten. Ja? Ich will vom Kommasaufen nicht sprechen in der ehrwürdigen Gesellschaft. Es ist alles so gang und gäbe heute. Unsere ganze Jugend geht unter die Hunde. Versteht ihr das? Und das macht mich so traurig. Und ich möchte das euch ersparen, jungen Leute. Es ist schön, dass ihr hier seid. Es ist schön, dass ihr einen Weg habt, dass ihr wenigstens ein Tick dieser Glaubensrichtung habt. Ich sage bewusst Tick, weil ich ja nicht weiß, ob ihr voll des Glaubens seid. Dass Geist, Seele und Leib durchdrungen sind. Aber ich sage euch, lieber nicht verheiratet zu sein, als unglücklich verheiratet zu sein. Ich sage nochmal, als Verheiratete, 36 Jahre verheirateter Ehemann, sage ich euch, die Ehe führen in christlicher Sicht ist wesentlich schwerer, als unverheiratet alleine durch das Leben zu gehen, wenn man die Lust, die fleischliche Lust besiegen kann. Paulus nennt das an vielen Stellen die Jungfrau, was beim Mann eine Jungfrau gibt und bei der Frau eine Jungfrau gibt. Ja. Er sagt, wenn du deine Jungfrau beherrschen kannst, dann ist es gut, nicht verheiratet zu sein. Einmal, wo ich in der Bibelschule war, habe ich mich hingestohlen zu unserer christlichen Bibliothek nach oben und wollte wissen, was Luther über Matthäus 19 spricht. wo wer da, wer das fassen kann, der fasse es. Wo es um die Ehe geht, wo der Herr Jesus sagt, wer ledig bleiben möchte oder könnte, um des Reiches Gottes willen sich so zerschneiden, beschneiden lassen, der ergreife es. Was hat da Luther geschrieben, habe ich gedacht. Und dann war dieser Satz, von 1000 Männern auch nicht einer. Das hat mich sehr traurig gemacht. Sehr traurig gemacht. Ich habe lange gewartet, bis 30 Jahre habe ich gewartet, habe keine Frau vorher gekannt, wünsche auch keine andere zu haben. Es ist genug mit einer Frau. Ich verstehe nicht, wie Salomo das mit 300 und 700 Nebenfrauen es geschafft hat. Hatte das so viele Diener und Beschnittene, die das gemacht haben, alles. Also, ihr lieben Männer und Frauen, Schwesterchen, seid mir nicht böse. Es ist genug mit einer Frau, nicht wahr? Und da muss man das richtig machen dürfen und können. Und das ist ein Kampf. Und jetzt für junge Eheleute, und das halte ich ja alle, Alte sehe ich nicht viel, alle junge Leute, lasst euch von einem alten Greis sagen, es ist nicht leicht. Es ist nicht leicht, lieben junge Leute, es ist nicht leicht, verheiratet zu sein manchmal. Warum? Weil es zwei Willen sind, die aneinander stoßen. Zwei verschiedene Erziehungsarten. Und dann kommen auch noch die Eltern und die Schwiegereltern dazu. Und jeder sagt, oh mein Söhnchen, besonders wenn die Tochter Einzelkind ist und der Sohn vielleicht, der Wanitschka, oh, so verwöhnt war. Und der Borsch von der Mama hat so gut geschmeckt. Und jetzt kommt die Frau und kocht überhaupt kein Borsch oder nur Maskowski und kein Ukrainski. Und dann ist das einprogrammiert. Und besonders, wenn man zusammen auch noch lebt und der Wanitschka nach der Arbeit gleich zu der Mamatschka läuft und die Frau wartet mit ihrem Ukrainski Borsch da unten. Ich übertreibe ein bisschen, aber da merkt ihr, welche Spannungen da sind. Und ihr Eltern habt es nicht kapiert und nicht gelernt, dass ihr nicht mehr ein Fleisch mit euren Kindern seid. Ihr müsst loslassen und ihr wollt es nicht. Und sprecht immer wieder rein und rein und rein und macht die junge Ehe kaputt. Lasst sie doch ihre Fehler selber machen. Nach Geist, Seele und Leib. Ja. Und der Kampf ist eigentlich in der Seele. Man ist so schnell enttäuscht. Im ersten Jahr, lieben Jungen, jetzt, man teilt ja aus, wenn ihr keine Schnauze habt, dann halt die Schnauze. Im ersten Ehejahr, zweiten würde ich noch sagen, drittes auch noch, geht noch. Das ist so wie Honig, ja, Honig, nee. Nicht nur ein Mond, sondern auch Jahre. Und dann hat man so schöne Kosenamen, nicht wahr? Schatzelein, Mäuselein, Schnuckepucki oder wie sie heißen da. Aber dann werden die Tierchen immer größer. Du Rindviech, du Elefant, du Giraffe, es kommt bei dir auf der dritte Sutke da oben erst an. Und man erlaubt sich etwas an der eigenen Ehe frei. Lieben Ehemänner, guckt nicht runter, schämt euch noch nicht, guckt richtig nach vorne. Erlaubt man sich an seiner eigenen Ehefrau, an dem eigenen Fleisch, erlaubt man sich das, was man an anderen Frauen nicht macht. Das Schlimmste in der Ehe ist, liebe junge Leute, wenn man miteinander nicht mehr spricht. Solange man noch streitet, egal wie, auch wenn Fetzen fliegen, ist okay. Wenn ein Ehepaar kam und haben sofort angefangen zu streiten, war es für mich wunderbar, ich konnte nur schmunzeln und lächeln. Da ist noch Hoffnung da. Aber wenn die geschwiegen haben und ständig da mit dem Handy schon gespielt haben, das Schlimmste war, was ich erlebt habe, mehrmals, wo sie in zwei verschiedenen Autos, 3 Stunden Fahrt gekommen sind, weil sie schon diese Nähe voneinander 3 Stunden nicht ertragen konnten. Da ist meistens auch schon ein anderer Partner dabei oder im Spiel und dann man möchte noch, naja, Bruder Viktor, wir wollten ja eigentlich gar nicht kommen, aber weil unser Gemeinderat Ältester gesagt hat, fahrt mal hin, es schadet nichts, vielleicht. Und dann sitzen sie diese da. Nein. Und was soll man da machen? Und das meine ich ja, diese zwei Esel, die miteinander nur streiten. Das ist die Ehe, ja. Grob ausgedrückt, ihr lieben jungen Männer, wenn ihr so auf Heiratssuche seid oder heiraten wollt, müsst ihr euch sehr gut überlegen, was ihr da auf euch ladet, nicht wahr? Ihr müsstet sehr viel Geduld haben, allein mal in den Geschäften auf die Frau zu warten. Ihr Täschchen zu kaufen. Ich weiß nicht, warum die Frau so eine Schwäche hat auf Täschchen und Schuhe. Ich weiß es nicht. Vielleicht können mir die jungen Schwestern das verraten. Aber ich weiß es nicht, warum reiche nicht, ich bin schon barmherzig, 5 oder 10 dass man immer 20 haben muss. Es muss zu jedem Kleid passen, nicht wahr? Da saß ich in einem Geschäft und wartete da tatsächlich auf meine Frau. Den Namen des Geschäftes möchte ich nicht nennen, aber da war so eine schöne geschwungene Sofa und da saß ein Mann, las die Zeitung. Dann fragte ich ihn, warten Sie auch auf Ihre Frau? Sagte er, ja, ja, die Brille so runter, ja, ja, die Hälfte meines Lebens habe ich auf meine richtige Frau gewartet. Und jetzt warte ich die zweite Hälfte auch auf Sie in Geschäften. Grob ausgedrückt, ihr lieben Jungen, das könnt ihr aber merken bei der Frau auch. Guckt doch nicht nur auf das, worauf ihr guckt. Ich will jetzt zwei besondere Körperteile nicht jetzt nennen, nicht wahr? Und Mädchen auch. Die Mädchen gucken nur anders. Glaubt mir, junge Leute, die gucken schon. Aber bevor du einmal gemerkt hast, haben sie schon zweimal hingeguckt. Das ist auch gut so, denn sie möchten ja auch nicht irgendjemand dann heiraten, sondern das Wichtigste ist nicht so sehr das Äußere. Natürlich soll das Äußere auch passen irgendwie und annehmbar sein, denn man muss ja mit der Person zusammenleben. Ne? Ein Bett teilen auch, nicht wahr? Sie umarmen und ihre Stimme oder seine Stimme hören. Ne? Und man kann ja Schatz verschieden sagen. Ne? Schatz, Schatz oder Schatz, wo sind meine Hose? Und dann merkt man schon vom Ton allein, was man da zu lernen hat. Also ich muss sagen, ich habe es noch nicht gelernt, immer den richtigen Ton zu sagen, den passenden Ton, ruhig bleiben, wenn meine Frau erregt ist und sagt, und vielleicht geht es ihr genauso mir gegenüber. Ich bin überglücklich, wenn meine Frau und die Kinder noch immer sagen können, Papa, wir hören dich noch gern. Das ist für mich das höchste Lob, was es gibt, weil sie mich so woanders kennen immer, vom Leben her kennen. Und das müsst ihr alles bedenken. Beobachtungsphase. Ihr kennt die Geschichte 1. Mose 24, wo der Knecht Eliese geschickt war, dem Isaac die Rebekka zu holen. Wie ging er vor? Da sehe ich so viel Geduld. Es ist das längste Kapitel, glaube ich, von 50 Kapiteln im 1. Buch Mose. Und das muss ja alleine schon was sagen. Der Geist Gottes will, dass wir da was hören. Und wann spricht er das Mädchen an? Wie spricht er? Woran suchte er eigentlich die Braut? Habt ihr das gemerkt? Woran suchte er die Braut? Mädchen, jetzt seid mir nicht böse, nach dem Fleiß. Herr, wenn es die richtige ist, ich spreche sie jetzt an, sie soll mir zu trinken geben. Und wenn sie nicht nur sagt dem Fremden, ich gebe dir, das heißt der einfachste Erweis der Barmherzigkeit. Aber sie geht noch weiter und sagt, ich trinke auch deine Kamele. Er hatte 10 gehabt, so steht das da, und ein Kamel sauft zwischen 80 und 120 Liter. Mal 10, und wenn im Krug eine Amphore war mit 20 Liter, 26 Liter war in einer Amphore drin, vielleicht ein Krug kleiner, damit das bequemer zu tragen ist, sagen wir mal 15 Liter. Jetzt könnt ihr Mathematiker rechnen, wie lange sie brauchte. Und der hat nicht gleich gesagt, ja, ja, jetzt habe ich schon gemerkt, du brauchst nicht mehr. Nein, nein, er guckte, ob der Herr Gnade gegeben hat zu seiner Reise. Und guckte, wie sie sich darum quält, nach oben, in die Tränke, auskießen und dann wieder runter zur Quelle und wieder, bis alle Kamele getränkt haben. Dann erst spricht er sie an, dann beschenkt er sie erst. Ihr seid viel zu schnell. Ihr seid viel zu schnell. Nicht ich, sondern die Heilige Schrift ist in jeder Hinsicht dafür, dass man vor der Ehe keinen Geschlechtsverkehr hat. Das habe ich mir nicht aufgedacht. Ich könnte euch vielleicht was anderes, nicht wahr? Und trotzdem ist es so. In der Seelsorge haben die meisten Frauen gesagt, hätte ich damals doch meinen Mann gewehrt, wo er gedrängt hat. Mädchen, das ist eure Aufgabe, junge Mädchen. Es ist eure Aufgabe, dem Drängen nicht nachzugeben. Auch wenn sie sagen, na, dann gehe ich halt zu einer anderen. Wenn du zu einer anderen gehst, dann hast du dieses Mädchen nicht verdient. Aber solche Mädchen muss man heute mit dem Tag, mit dem Licht suchen. In der Nacht braucht man gar nicht. Das heißt, man findet sie nicht heute. Wo sind diese geduldigen, liebevollen, gütigen Mädchen, die warten können? Wo? Steht alle auf. Keine steht auf. Aus Demut und Bescheidenheit vielleicht, nicht wahr? Und wir Männer sind auch schuld, dass wir ihnen nicht diese Anerkennung geben, nicht das richtige Werben geben. Das Schöne ist auch in der Ehe und auch im Werben für euch junge Leute, nach Geist, Seele und Leib wieder. Wenn man nicht so steif kommt, sondern gütig kommt, humorvoll kommt. Mich fasziniert diese Stelle, wo Abraham seine Frau Sarah ausgegeben hat als seine Schwester und dann heißt es, sie scherzten am helllichten Tag. Das Scherzen habe ich früher nicht so gesehen, aber im Zusammenhang ist eindeutig, sie haben einander liebkost am helllichten Tag, sodass der König gesagt hat, das ist deine Frau und nicht deine Schwester. Da gibt es keine andere Auslegung, ihr lieben Eltern, Brüder und Schwestern. Es gibt nur diese eine. Ja. Dieses Humorvolle kann man so, so vieles mit Leichtigkeit auch nehmen. Gott hat uns, wir müssen nicht dumm lachen, aber wir sollten auch nicht tierisch ernst sein. Und für das Lächeln braucht der Mensch im Gesicht 17 Muskeln. Für das Traurigsein 31. Also, man kann sich doch überheben, glaube ich, ja. Mit 31, das ist sehr schwierig, ja. Fast die Hälfte mehr Muskeln nötig als sonst. Natürlich ist dieses Scherzen, hat seine Grenzen. Man muss nicht dumm lachen, um auf sich aufmerksam machen. Und trotzdem dieses Werben, dieses lockere Wesen, dieses ruhige Wesen, wo man das Mädchen zuerst mal als Schwester im Glauben annimmt und sieht und auf, so auf die Werbung geht. Ja. Und im Grunde genommen sind junge Männer zu verkrampft. Man kann nichts verkehrt machen, wenn man ganz offen im Glauben steht und sagt, Herr Jesus, ich gehe mal auf die Braut schauen, du weißt, dass ich brauche, aber ich drücke nicht, dich nicht und mich nicht. Ich schaue. Und bei euch im Jugendkreis, ganz bestimmt, in jedem Jugendkreis gibt es 3 Gruppen von Bewerbern oder Werbern. Die erste sind heiß, hot. Die andere sind, olala, lau, warm. Und die andere, nö. Wenn ich seine Nase sehe, nö, schon alleine mal dann. Nee. Ist okay, Gott gibt hier dieses hinein. Es kann ja durchaus auch noch anders sein. Ich kenne viele Mädchen, Jungs. Und jetzt mögen mir die schönen Mädchen nicht böse sein, dass die Schönen so eingebildet sind. Die Schönheit an sich ist ja von Gott gemacht, aber das Problem ist, dass ein Mädchen, das schön ist, leider es weiß, dass es schön ist. Und sieht im Spiegel, dass es schön ist. Und wer ist die Schönste im ganzen Land? Ja, wer kommt im Jugendkreis überhaupt in Frage? Außer mir. Nicht wahr? So. Und wir Jungen fallen leider zu schnell auf die äußere Schönheit des Körpers ein. Und wir merken nicht, wie die Seele ist. Die Heilige Schrift spricht von den Tugenden. Und spricht auch, das ist ein tugendsames Weib. Tugend bedeutet gute, positive Charaktereigenschaften. Gütigkeit, Freundlichkeit, Demut, Bescheidenheit. Das sind alles Charakterzüge, Tugend. Tugendsame Frau, tugendsamer Mann. Wo sind sie denn heute? Wo sind sie denn heute? Man legt Wert auf Reichtum. Reichtum ist gut, gibt es eine gewisse Sicherheit. Aber Reichtum macht nicht glücklich. Sonst müssten wir heute in Deutschland sehr viele glückliche Leute haben, denn es geht dem deutschen Volk besser als nie zuvor. Ja, auch die Hartz IV bekommen so viel. Ich habe gestaunt, wo jemand mir das gesagt hat, was sie bekommen, dass ich das mit meinem Verdienst gar nicht vergleichen konnte. Ja, gut, haben noch 2 Kinder, das gönne ich ihnen, wenn der Staat das gibt, okay. Aber jetzt dieses einmalige Suchen, das Werben. Als nach 4-jähriger Bibelschule wir ein gemeinsames Foto machten, da hatten alle 28 Brüder schon Bräute gehabt. Ich stand ganz alleine ohne. Ich habe gesagt, Herr, wenn du willst, musst du mir das schon zuführen. Ich bin zu faul, eine zu suchen. Ich will nicht. Ne. Musst du mir schon zuführen. Und mir das auch klar sagen, ich möchte einfach für dich sein, ich bin aber offen. Wenn du sagst, jawohl, du sollst heiraten, dann musst du das Richtige machen. Und dieses Betende, wartete, ich habe jede Schwester gleich behandelt. Wer im Jugendkreis war, weiß es genau. Ich mich kann keiner dann anklagen, dass ich jemand vorgezogen hätte oder eine gegen die andere ausgespielt. Nein, warum? Weil diese innere geistliche Haltung da war. Ich muss nicht was machen, aber wenn ich was mache, dann möchte ich 100% meine Frau, zukünftige Frau, glücklich machen. Ist es deine Einstellung? Das ist aber eine biblische. Die ist heute fürchterlich selten geworden, oder? Und wir werden Sodom und Gomorra erleben, was unsere Ehen betrifft, dass die Ehen praktisch abgesetzt werden. Das wird früher oder später auch bei uns in Deutschland kommen. Und dass man in der dritten und vierten Ehe schon lebt und so weiter. Auf Kinder fragt man nicht. Ne? Den Homosexuellen soll man die Kinder anvertrauen dürfen. Ja, wenn ich jetzt die Statistik nehme, da kommt der Papa 1, nach 18 Monaten kommt der Papa 2 und da kommt der Papa 3 und dazwischen sind noch 12 andere Papageien, die dann gehen irgendwo. Und die Kinder sind dazwischen. Keiner fragt sie, ob sie glücklich sind. Ob da eine Bezugsperson ist. Und deshalb ist es so wichtig, wenn ihr heiraten wollt, dass ihr auch bewusst bereit seid, Väter und Mütter zu sein, nach der Sicht des christlichen Glaubens. Und ich habe heute vormittags gesagt, wir haben die Heilige Schrift verlassen. Wir lieben die Heilige Schrift nicht mehr. Und das ist unser Problem. Der Altar ist da nieder. Die Steine müssen neu gesammelt werden. Wir haben keine Zeit. Eine Frau sagte, ja, ich würde meinem Mann das geben, aber er will nicht die Andacht halten. Dann mache ich es halt. Und passe auf, dass ich ja ihn nicht als das Haupt verletze oder so. Dass er doch als Mann sich noch fühlt. Ja. Aber wir Männer sollen uns nicht ducken. Es ist unsere Hauptaufgabe, den Kindern die Andacht zu machen. Ihnen die Kindergeschichten vorzulesen. Nicht nur unsere Frauen dann. Sondern die Kinder brauchen Papas und Mamas, nicht nur Mamas. Und wenn der Papa da Champions League Spieler anguckt, nichts dagegen, wenn er seine Zeit hat und seine Grenzen hat. Ne? Und Bayern-Fan ist, wie es verrückt nicht wahr, dass er ständig auf die auswärtige Spiele geht. Das ist ja verrückt, was da passiert, im Stadion allein. Ich bin immer froh, wenn ich am Frankfurt bis 5:30 vorbeifahre. Wisst ihr warum? 5:30 abends? Weil da die Spiele zu Ende sind. Wenn die Frankfurter Mannschaft zu Ende spielt, da kommst du nicht durch. Weil sie alle aus allen Löchern kommen. Und wehe, wenn sie verloren haben, dann spürst du die Aggressivität allein von, wie sie da rauskommen schon auf der Autobahn. Und ich muss staunen, wie viele Leute in einem Stadion bis 70.000 zusammenkommen, grölen, obwohl sie fast 100 Euro bezahlen pro Eintritt und mehr, nicht wahr? Urlaub nehmen nach Mallorca oder wer weiß, Mallorca nicht, aber nach Spanien, Madrid oder so fahren, eine ganze Woche, Frau zu Hause gelassen, nicht wahr? Geld, irgendwo im Hotel untergebracht, wer weiß, welche Liebschaft denn da alles ist. Es ist eine verrückte Sache, es ist eine Maschinerie geworden, auf Untreue aufgebaut. Und wir merken nicht, wie sehr wir drinstehen und dann soll man eine glückliche Ehe führen und doch habe ich die Hoffnung auch nach diesen 42 Jahren nicht verloren, dass es diese Möglichkeit gibt. Und wenn es nicht dieses Glück gibt für dich als Frau oder als Mann, als Mädchen, als Junge, dann lieber gar kein Glück in dem Sinne. Dann muss der Herr dein Glück sein und bleiben. Ich bitte dich drum, viele, viele haben es bereut. Ein Mädchen kam dann und sagte, Bruder Victor, warum hast du mich damals nicht an den Haaren weggezogen von dem Mann? Du hast gesagt, das ist nicht dein Mann. Der wird dich nur betrügen. Und jetzt nach 2 Jahren war es kaputt. Ja, sage ich, wenn ich dich damals auch an den Haaren her weggeschleppt hätte, du würdest wieder kriechen, zu ihm kriechen, weil du nur Gefühle vorne hattest. Gefühle sind ja in der Seele. Na, Geist, Seele und Leib. Aber der Geist soll eigentlich den Körper dominieren, mit Gottes Hilfe. Und der Geist Gottes sagt meinem Geiste, dass ich Gottes Kind bin. Und wozu bin ich hier auf der Erde? Dass ich den anderen glücklich mache. Allgemein in der Gemeinde, aber zuerst mal mein Fleisch. Mein Fleisch, das heißt meine eigene Frau, glücklich machen. Nun gibt es so Frauen und so Frauen. Und die sind auch in ihren Wechseljahren, auch Wechseljahre sind wahrscheinlich die ganze Zeit. Also wenn ich an meine denke, dann denke ich, Wechseljahre sind überall. Und dann kommen die Wallungen noch dazu vielleicht. Und dann braucht man noch mehr Trost, nicht wahr? Und dann braucht man dies und jenes. Ja, und ich bin froh und glücklich, muss ich euch ehrlich sagen, dass ich mit fünf Frauen gut durchgekommen bin und das auch noch überlebt habe. Meine Frau und vier meiner Töchter und irgendwo zwischen ihren Tagen meine Tage gefunden habe. Und trotzdem immer wieder mal Trost und es wird schon und so weiter. Ja, viele Fehler gemacht, klar, nicht genug Zeit gehabt für die Kinder. Ich möchte euch bitten, solange ihr das noch könnt, dass ihr das noch nachholen könnt, dass ihr Zeit findet für eure Kinder. Wir haben hier mit den Brüdern gesprochen vor der Stunde, wo ich gesagt habe, so wenig Lob kriegen unsere Kinder von uns. Wenn ich etwas zurückdrehen würde, würde ich das anders machen wollen, dass ich viel öfters die Kinder lobe, sie viel öfter umarme und viel öfter sage, dass ich sie lieb habe. Aber es ist noch nicht zu spät, ihr sagt doch noch, junge Knirpse, ihr könnt das noch machen. Macht das. Und ihr lieben erwachsenen Männer, seid mir nicht böse, wenn ich sage, unsere russlanddeutsche Frauen sind etwas ganz, ganz Besonderes. Ich habe 18 Jahre bei Hiesigen gearbeitet. Und ich sage, wir wissen nicht, was wir an unseren Frauen haben. Wir gewöhnen uns an unsere Frauen in ihrer Art des Dienens und der Liebe. Und wir merken es nicht. Wir merken es nicht. Und das ist so, so schlimm. Und die Frau duldet und trägt es und trägt es und trägt es. Da könnte ich jetzt Geschichten erzählen der Untreue. Und die Frau hält zu ihm trotzdem. Ich sage, geh weg. Ich bin immer gegen die Auflösung der Ehe. Aber wenn der Ehebruch so kommt, dass man Angst haben muss von AIDS und so weiter, dann muss ich doch die rausholen und sagen, schmeiß diesen Trinker und Saufer weg. Lebe lieber alleine. Ja. Als sowas zu machen. Schütz dich selber von diesem Kerl. Aber ich habe auch erlebt, dass die Männer dann erst leider zu spät erkennen, was sie an einer Frau hatten, wo sie nun gestorben ist. Dann merkte er, wie verwöhnt er war. Von vorne bis hinten verwöhnt war. Einen habe ich kennengelernt, der konnte gar nicht mal ein Ei braten. Stellt euch das mal vor. Riesige Pfanne. Ich weiß nicht, ob es aus Aldi war, mit Durchmesser von vielleicht 28 Zentimeter. Er hatte, konnte das Ei nicht braten. Musste den Kerl erklären, mit 78 Jahren, wo das Ei dann hingehört und wie man das bratet. Unglaublich. Ne? Vom Omelett will ich gar nicht sprechen. Und das muss man ja nur ein bisschen rühren. Verwöhnt. Ich wage zu sagen, Brüder, ältere Brüder, auch wenn ihr mir böse seid, wir schätzen unsere Frauen viel zu wenig. Wenn deine Frau eine Ausnahme ist und du eine Ausnahme bist und sie das bestätigt, dass du eine Ausnahme bist und bist gütig geblieben bis ans Ende, dann ist das wirklich eine Rarität ohnegleichen heute. Bei uns ist es in Deutschland. Ja, eine glückliche Ehe bedeutet aber auch, wenn man sie nach Geist, Seele und Körper führt, bedeutet auch jeden Tag Arbeit. Es gibt keinen Stillstand. Wer denkt, er kann sich ausruhen an dem, was er erreicht hat, da beginnt es schon, wie das Schiff gegen den Strom geleitet, schon abzutriften. Das geht nicht. Wir müssen rudern. Und irgendwann ist in jeder Ehe so eine Phase, wo man dann sagt, ach, jetzt reicht's. Ich kenne meine Olle und sie kennt mich. Und jetzt reicht es. Ja, jetzt reicht es. Also fangen wir hier weiter an, wo ich jetzt gerade unterbrochen habe. Wenn eine Ehe nach Geist, Seele und Leib geführt wird, angesichts aller dieser Gefahren, die ich nur angedeutet habe, ist es manchmal erschreckend, dass wir fast den Mut verlieren wollen, überhaupt zu heiraten. Und viele sagen, warum soll ich jetzt Kinder in die Welt setzen und dann mich binden lassen und keinen Urlaub machen. Und das ist alles so ein dicker Egoismus ohnegleichen. Ne? Die Eltern haben uns in der schweren Zeit das Leben geschenkt. Meine Mama in Sibirien, wo die Deutschen verachtet waren, verlacht waren, wo man den Deutschen für eine Mütze oder ein paar Handschuhe totgeschlagen hat. Sie haben uns gewollt. Sie haben uns durch die Hungersnöte gebracht und wir haben die Kühlschränke und die Kühltruhen und was weiß ich alles voll. Und wir sagen, oh, ich kann da nicht ausschlafen. so was Egoistisches. Natürlich ist es eine Entbehrung und trotzdem ist es so viel, was eine Frau bekommt, wenn sein Kind allein schon unter dem Herzen trägt und das erste Regen des Kindes im Bauch spürt und man das mit dem eigenen Ehemann teilen kann. Oh, ich vergesse es nicht, wo unsere Älteste geboren war. Und da lag sie da zuerst mal in einem kleinen Brutkasten, weil sie unter, wie sagt man das, nicht ein volles Gewicht noch hatte. Und dann hat sie das Popo so hochgehoben und quengelte da drum, war es warm. Und ich stand da nach der Bibelstunde und dachte, oh Herr, ich schaff's nicht. Ich schaff's nicht. Ja. Dann musste man Schritt für Schritt weitergehen. Sie ist Januarkind, da waren minus 26 Grad damals, 1985, könnt ihr nachprüfen in Google oder sonst wo googeln. Und da habe ich das Auto warm gemacht, damit das Jahr, wenn das Körbchen geholt wird, schon das Auto warm ist und nicht gleich in die Minustemperaturen. Ich habe mit dem Kleinen angefangen. Und dann ging es irgendwo. Und dann das Abwechseln in der Nacht, aufstehen und quengeln, unsere Schläfe nicht durch. Und ich würde es trotzdem wieder machen. Und ich werde trotzdem wieder machen. Ihr Faulenzer. Ihr Egoisten. Ja, denkt dran. Und dankt eurer Mama, dass sie euch gewollt und ausgetragen hat. Das ist heute nicht selbstverständlich. Hast du das deiner Mama schon einmal gesagt? Sie hat das Leben, ihr Leben aufs Spiel gesetzt. Sie hat dich gewollt. Und oft kriegt man keinen Dank. Und keine Ehre. Das ist so traurig. Ne? Und wenn es dann um das Erbeteilen geht, dann sind sie alle da. Dann wollen sie alle was vom Kuchen haben. Ne? Das ist nicht schön. Das Schlimmste, was ich erlebt habe mit dem Erbeteilen, wir hatten eine Organistin gehabt und ihr Mann war wesentlich älter, war 89 und dann lag er am Sterben. Und sie hat mich gerufen, letztes Abendmahl noch zu geben. Und als ich durch das Wohnzimmer in ihr Schlafzimmer gehen sollte, musste, dann saß die ganze Verwandtschaft schon da, Schwiegertöchter, vielleicht ein Dutzend und vielleicht noch ein bisschen mehr. Und dann habe ich die Andacht gehalten und das war ein Spalt offen, die Tür. Und dann hörte ich rufen, aber dieser Schrank gehört mir, eine Schwiegertochter rief. Dieser Schrank, antiker Schrank wahrscheinlich, gehört mir. Das erbe ich. Und ich vergesse nicht den Blick dieses Mannes. Am Sterben liegend guckte er mich so traurig an. Er sagte nichts, aber er wollte damit ausdrücken mit den Augen. Die Augen sagten, Bruder Victor, verzeih mir, dass ich meine Kinder nicht gut erzogen habe. Ist das traurig, oder? Könnt ihr euch diese Geschichten oft erzählen? Viel erzählen, ja. Wo man dann die Eltern nur kurz besucht zum Geburtstag. Und die Eltern sagen, ja, kaum ist er reingekommen, mein Sohn, er hat schon alles kassiert als der Einzige. Stellt er die Rosen in die Vase und dann sagt er schon, Oma, Mama, ich möchte wieder gehen, ich habe wieder einen Termin. Schade. Was nützt es dann, wenn sie gestorben sind, unsere Eltern? Sie mögen noch lange leben. Aber wenn sie gestorben sind, ihnen, wer weiß, welche Grenze, 100 und 150 und 200 Euro, Geld hinlegen, die Blumen verwelken sowieso. Könnt ihr gucken auf dem Komposthaufen nächsten Tag, wie sie aussehen. Anstatt sie jetzt zu verteilen. Ich bitte euch, Eheleute, dass ihr einander beschenkt. Nach Geist, Seele und Körper. Ist das sehr schwer? Ist es unbiblisch? Nein, es ist nicht unbiblisch. Und dass ihr arbeitet daran. Arbeiten bedeutet vielleicht heute Abend in eurem Zimmer, wo ihr übernachtet. Meistens sind Frauen bereiter als Männer zu reden. Reden muss man. Sagt bloß nicht, bei uns braucht man nicht reden, wir verstehen uns blind. Nun, Blindheit und Reden sind zwei verschiedene Sachen. Dass man einfach miteinander redet. Von Natur redet ein Mann wesentlich weniger als die Frau. Ich weiß nicht warum. Muss nicht schlecht sein. Vielleicht wegen Kindern. Ist auch eine Möglichkeit auszulegen. Auf jeden Fall, dass ich als Mann meine Frau immer auffordern darf. Was hast du erlebt? Wie war es heute, wo wir uns nicht gesehen haben? Was haben Kinder angerufen oder so weiter? und sie mich rauslockt, egal wie spät es ist, noch einen Spaziergang zu machen. 23:30 nachts haben wir so einen Philosophenweg, so haben wir ihn getauft, einen Rundweg von 15 Minuten und dann stampfen wir ganz allein 23:30 da herum. Tut gut, tut gut, tut gut wegen frischer Luft für die Seele, tut gut, dass man miteinander redet und wenn man streitet, muss man ja auch dann beim Gehen nicht in die Augen gucken. Das ist auch ein Vorteil, ja. Und wenn man gegenüber sitzt, dass man Worte findet, dass man nicht trotzt, dass man wieder zurechtrückt, was zerbrochen war. Solange ihr reden könnt, ist noch gut. Wenn ihr dann noch miteinander beten könnt, das ist Geist, dann ist es enorm wichtig. Das sollte eigentlich der Grundsatz sein einer gläubigen Ehe. Steht ja auch in 1. Petrusbrief geschrieben, Kapitel 3, dass unser gemeinsames Gebet der Eheleute soll nicht, wie heißt es dort, nicht gehindert werden. Nicht gehindert werden. Das heißt, es gibt viele Hindernisse, wo man nicht miteinander reden kann. Man kann das nicht erzwingen. Wenn Streit da war, man enttäuscht ist, oft merken wir Männer nicht, dass unsere Frauen nicht nur enttäuscht, sondern traurig sind und verwundet sind. Und dies zu merken und nicht zu trotzen, ist schon sehr, sehr viel wert. Seht ihr, ihr lieben jungen Leute, wie viel ihr euch erspart, wenn ihr nicht heiratet. Aber ihr sollt heiraten. Ihr dürft und müsst sogar eure Kinder in die Welt setzen und sie christlich erziehen. Denn das ist die Bastion gegen den Satan. Er will die Gemeinden kaputt machen. Er will die Gemeinde kaputt machen. Ich spreche nicht vom deutschen Volk allgemein, ich spreche von den Gläubigen. Ja. Und solange ihr gesunde Körper habt, solltet ihr schon auf manchen Schlaf verzichten. Kinder sind eine Gabe Gottes. Es ist etwas Wunderschönes. Und wenn sie dann immer noch nach Hause kommen, ja, und gerne übernachten bei dir, dann hast du meistens nichts verkehrt gemacht. Nichts wesentlich verkehrt gemacht. Wir haben das Glück, dass sie alle noch kommen, dazwischen und zu Weihnachten, Ostern und zu der Häufung der Geburtstage kommen sie alle und wir freuen uns, dass sie da sind. Das sind jetzt 13 Personen, aber ich muss sagen, wir freuen uns auch, wenn sie gehen. Alleine die Betten abziehen, obwohl sie uns helfen, aber irgendwie, wenn Ruhe einkehrt in unserem hohen Alter von Methusalem, nicht wahr, dann ist man auch eigentlich froh, dass man wieder einigermaßen die Ruhe bekommen hat. Beim Guten auch, ja. Ihr lieben jungen Männer und Frauen, schätzt das, was ihr an den Eltern jetzt habt. Sagt ihnen, dass ihr sie lieb habt. Sagt es ihnen durch Liebkosung, Umarmung. Das ist doch etwas so Einfaches. Das kostet kein Geld. Papa, ich hab dich lieb. Wer hört das nicht gerne? Mama, ich hab dich so lieb, weißt du? Sag nicht den nächsten Satz, mach das Portemonnaie auf oder so. Ich hab dich lieb, völlig selbstlos. Ich hab dich einfach lieb, Mama. Dann wird vielleicht das Portemonnaie auch aufgehen. Aber das soll nicht der Grund sein, warum ihr das sagt. Ja? Und dann, Ehe bedeutet auch dienen. Lieben jungen Männer und Frauen, Ehe ist Dienstbereitschaft. Jeder miteinander. Es sollte kein Mann denken, jetzt habe ich eine Frau, jetzt macht sie alles. Und wir sollen einander dienen. Einer kommt dem anderen mit Ehrbietung zuvor. Das heißt, wir sollen sogar den Blicken nach erraten, was dem anderen wohltut und gut tut. Gut tut. Dann kenne ich auch solche Ehen, wo es ausgenutzt wird. Wo die Frau, weil der Mann so gütig ist und sie ihn richtig ausnutzt. Ja. Walitschka, hast du schon das Kind gewickelt? Ich habe da noch mit der Maniküre zu tun, noch halbe Stunde. Und dann pass auf, dass er ja das Mützchen richtig anhat. Und pass auf, und ich bin gleich fertig. Ne? Es wird ganz bewusst dann ausgenutzt. Das ist nicht schön für die Ehe, wenn man dann ausnutzt und es kann, so drehen kann, dass es dann doch so, dass man, und das Schöne ist, dass wir Männer das nicht immer merken, das ist gut. Wenn wir gemerkt hätten, öfter gemerkt hätten, dann würden wir vielleicht böse sein. Ja. Also das sollte nicht sein. Das Dienen sollte selbstlos sein, dankbar sein. Das Wichtigste ist der Geist. Der Geist, das heißt die Verbindung zu Gott. Wenn ein Mensch gläubig geworden ist und mein Partner ist auch gläubig, dann eigentlich kann man vieles, vieles anders tragen. Ob es der Wille des Ehemannes oder der Ehefrau dann ist, oder die Gefühlswelt, die ausbricht, oder der Verstand nicht mitmachen möchte, dass man da immer zueinander findet. Der Mann sagt, ich denke, wir machen diese Aktion. Die Frau sagt, ich habe das Gefühl, dass es nicht gut geht. Und meistens ist es so, dass die Frauen da mehr dieses Gefühl haben, dass es nicht geht. Der Mann möchte eine Aktie anlegen und die Frau sagt, ich habe das Gefühl, da geht es nicht. Ja, wir müssen zueinander finden, der Verstand und das Gefühl. Der Kopf, der Verstand und auch das Herz. Mit Willen, Gefühlen, mit allem. Meine beiden streiten nicht gegeneinander. Irgendwie finden sie zusammen. Der Verstand ist übergeordnet den Herzen, nicht wahr? Aber ohne Herz ist das Verstand auch bald tot, weil es nicht durchblutet wird. Die Frau ist das Herz. Ob ihr das wollt oder nicht, ihr lieben erwachsenen Eheleute und Ehemänner. Und wir sollten ein kluger Verstand sein, sie leiten zu können, sie behüten zu können vor Fehlern und Gefahren. Das ist unsere Aufgabe. Und sonst sollen wir dienen. Gehilfen sollen wir sein, umeinander sollen wir sein. Ja? So hat Gott eigentlich die Eva gewollt und geschaffen, die um ihn sei, die ihm dient, sie ihm erleichtert, das Leben erleichtert. Das ist das. Ich möchte hier abbrechen, weil ich danke euch, dass ihr so lange zugehört habt, obwohl es Nachmittag ist. Ich danke euch. Und ihr könnt verstehen, wenn ich sage, ich wünsche euch allen eine glückliche Ehe, wenn ihr heiraten werdet. Eine glückliche Ehe, wenn ihr verheiratet seid. Und ich möchte euch Glück wünschen, dass ihr an euren Ehen und an euren Beziehungen arbeitet. Denn ohne Arbeiten im Glauben werden wir nur in Anfechtungen sein. Und der Satan wird dafür sorgen, dass du immer mehr Anfechtungen bekommst. Wir stehen in einer sehr schweren Zeit, wo sehr viele Ehen kaputt gehen. In Deutschland alleine die Ehen, die geschlossenen Ehen, fast 50%, in Großstädten weit drüber, gehen schon kaputt. In Amerika ist es noch schlimmer, in den USA meine ich jetzt, ist noch schlimmer. Diese Untreue reißt ein und sie wird die Gemeinden auch nicht, an den Gemeinden nicht vorbeigehen. Und trotzdem ist es viel Mut nötig zu sagen, und ich schwimme gegen den Strom. Ich möchte die richtige Frau finden. Und ihr Mädchen dürft beten, jeden Tag am besten, Herr Jesus, bitte schenk mir den richtigen Mann. Behüte mich davor, dass ich einen Falschen heirate. Ich möchte dir alles anheimstellen. Ich bitte dich um Leitung. Das ist die richtige Haltung. Und ihr Männer seid klug, wie ihr vorgeht. Und glaubt mir, es gibt so viele gläubige Mädchen, die einen gläubigen Mann haben wollen. Und ihr heiratet irgendein Ding oder lauft irgendeinem Rock nach, der in der Welt rumschwirrt und nie treu sein wird. Ja. Ich wünsche euch schon deshalb alles Glück dieser Welt. Seid und werdet glücklich. Wünsche euch, dass der Herr euch begleitet, dass er euch glücklich macht, dass er euch vorbereitet bis zu seiner Wiederkunft nach Geist, Seele und Leib. Amen.